Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Editor's Choice, Folge 6 des Podcasts des Brutkasten, wo wir als Redaktion über die bisher wichtigsten drei News der aktuellen Woche reden. Mein Name ist Stefan May, ich bin Chefredakteur des Brutkasten und bei mir ist einer meiner Redakteure, Dominik Perlacki. Und Dominik, du hast eigentlich gleich alle drei Stories, über die wir heute reden, mitgebracht. Das heißt, ich werde mich auf die Rolle des Interviewers zurückziehen und du darfst reden. Das erste ist Weihnachten. Du hast ein Update von Teamazing. Lass mal hören.
Genau, zunächst nochmal ein Hallo von mir. Und ja, es ist tatsächlich ungewohnt für mich, der Interviewte zu sein, aber ich werde das heute hoffentlich meistern. Tatsächlich habe ich ein Update von Teamazing, über die haben wir ja schon vor ein paar Wochen auch hier im Podcast geredet. Und zwar ist das ja ein Teambuilding-Startup, die eigentlich diese sehr physische Teambuilding-Experience als Gruppenevent, als Produkt hatten bis dieses Jahr. Und da ist natürlich das Geschäft logischerweise schon im ersten Lockdown eingebrochen, hat sich auch das ganze Jahr nicht wirklich erholt. Die haben aber gleich auf digitale Lösungen umgesattelt, haben geschaut, was können sie eigentlich in Sachen Teambuilding digital machen. Und der Clou war dann im Herbst, dass sie die virtuelle Weihnachtsfeier geschaffen haben, die virtuelle Firmenweihnachtsfeier. Da habe ich eh schon vor ein paar Wochen gesagt, das wird gut angenommen. Jetzt gibt es da neue Zahlen dazu. Der Paul Stanzenberger, der Gründer von Teamazing, hat sich nochmal gemeldet, hat gesagt, er ist überglücklich, weil jetzt ist es tatsächlich so, dass er sämtliche Teammitglieder, die auf Kurzarbeit waren, zurückholen konnte. Und nicht nur das, er muss sogar neue Leute einstellen. Es gab über 400 Anfragen für die virtuelle Weihnachtsfeier. Mehr als 100 davon sind bereits gebucht. Sie sind gefeatured worden auf ProSieben im Galileo, also im Infotainment schlechthin.
Das ist eine Adelung.
Eine Adelung fast zum Hauptabendprogramm. Und er sagt, es ist ein Wahnsinn und natürlich auch unglaublich anstrengend, gerade das jetzt alles zu machen. Aber im Prinzip, also das muss man sich dann schon auf der Zunge zergehen lassen, ein Startup, das es doch seit einigen Jahren gibt, das in einem Feld ist, das so richtig, richtig von der Corona-Krise mitgenommen wird. Und dann sagt der Paul Stanzenberger, lange Zeit hatten wir Probleme mit der schnellen Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells. Mit Buchungen aus ganz Europa scheint dieser Traum nun realisiert worden zu sein. Also tatsächlich so, dass obwohl er sozusagen in genau der verkehrten Branche war, jetzt Teamazing es geschafft hat, über die Corona-Krise eigentlich dazu der Lösung zu finden, die jetzt skalierbar ist und sie wirklich ganz nach oben pusht. Das finde ich eine schöne Weihnachtsgeschichte.
Wie genau schauen diese Weihnachtsfeiern von denen dann eigentlich aus?
Das ist natürlich eine gute Frage. Da können die Teammitglieder, also es kommt natürlich auf die Größe des Teams an, aber können miteinander Challenges erledigen. Ich glaube, sie haben drei verschiedene Modelle der virtuellen Weihnachtsfeier, bieten sie an. Da gibt es also verschiedene Challenges, die dann in kleineren Teams erledigt werden können und dann kann man gewinnen. Also im Prinzip ist es wirklich wie ihre Teambuilding-Aktivitäten, die sie auch digital abbilden, aber natürlich immer mit einem weihnachtlichen Touch und so gedacht, dass die Leute natürlich eine ganze Menge Spaß miteinander haben und dass es wirklich ein interaktives Miteinander-Tun ist.
Das passt eigentlich auch voll zum Startup-Spirit, weil auch zu Weihnachten lieben wir die Challenge.
So ist es, ja.
also eigentlich nicht nur eine interessante Unternehmensgeschichte, sondern ich glaube, dass doch irgendwie jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer vielleicht sagen, okay, cool, passt super zu meinem Team, weil ich eh noch keinen Tau habe, wie ich Weihnachten feiere. Und das ist, also wie sich alles in den virtuellen Raum verlagert, finde ich irgendwie, ist wirklich spannend zu sehen, was die letzten Monate passiert ist. Ein kurzer Sidestep, ich war am Montag beim A1 IoT Day und Hammer, also Hammer, wie das irgendwie auf was für einem professionellen Niveau das irgendwie produziert wird, solche Events irgendwie. Und du hast irgendwie dann tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei so einem Event dabei sind und mittlerweile finden wir das schon fast normal, dass sowas virtuell stattfindet.
Ich finde ja, da ist jetzt schon ein bisschen Brutkasten-Eigenwerbung angebracht an dieser Stelle, weil wir ja als Brutkasten schon einer der größten Anbieter für virtuelle Events im gesamten Dachraum sind inzwischen. und auch einen Beitrag, glaube ich, dazu geleistet haben, also nicht wir zwei, sondern unsere Teammitglieder, da einen wirklich großen Beitrag dazu geleistet haben, dass das so professionalisiert sich hat in den letzten Monaten und so normal geworden ist.
Ja, und auch da halt, dass da Teilnehmerzahlen sind, wo es dir eigentlich den Hut auszieht, ja, was kann man das sagen? Die Socken auszieht, den Hut oder die Socken auszieht, egal, es ist ein Hammer, was eigentlich online stattfindet und mittlerweile finden wir es normal. Also ich finde es normal, aber so, und deswegen würde ich auch Weihnachten, glaube ich, online feiern. Also um da jetzt wieder die Kurve zurück zu Teamazing zu kriegen. Ich finde das irgendwie, also zumindest als Team, ich finde das eine coole Sache.
Ja, wir sind jetzt, nein, also ich kann mir das auch gut vorstellen.
Machen wir den Fernsehschwenk vom Galileo-Startup zum 2-Minuten-2-Millionen-Startup. Wir featuren das ja immer so, wir haben ja öfters mal Berichterstattung über sowohl 2-Minuten-2-Millionen als auch Höhle der Löwen. Du hast dann auch diese Woche über ein Grazer Startup geschrieben, das einen Deal hat platzen lassen, oder?
So ist es, die haben sich bei uns gemeldet, Relog heißen sie, und haben uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie ihren 2-Minuten-2-Millionen-Deal mit Hans-Peter Haselsteiner und Katharina Schneider selber platzen haben lassen. Zitat des Gründers, es wäre nur eine kurzfristige Sache gewesen. Die hätten nämlich 75.000 Euro in der Sendung zugesagt bekommen und haben gesagt, im Prinzip bei der Ausstrahlung der Sendung, damals hat der Kollege Momcilo Nikolic mit ihnen geredet, haben sie gesagt, nein, es ist noch nicht unter Dach und Fach, der Deal, und sie müssen jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Die Verhandlungen laufen noch, das war natürlich auch Corona-bedingt, dass sich das verzögert hat. Und sie haben im Endeffekt sich dagegen entschlossen, weil sie gesagt haben, eigentlich bringt es ihnen nichts, das Kapital steht nicht in dem Verhältnis dazu, was sie dann an Anteilen abgeben und was sie eigentlich da rausholen können. Tatsächlich hat ihnen 2-Minuten-2-Millionen aber unglaublich viel gebracht, sagen sie. Das heißt, es gab innerhalb von einem Abend Zugriffe auf ihren Webshop, die größer waren als die ganzen Monate zusammen davor. Und es gab einen unglaublichen Push.
Das wir oft genug hören.
Inzwischen sind sie auch im stationären Handel vertreten, sind bei einer großen Sportkette gelistet und es hat sich eigentlich sehr viel zum Positiven entwickelt. Sie haben im Oktober schon das Jahresziel, das sie sich gesetzt hatten, erreicht. Und das mit einem ausgewiesenen Outdoor-Produkt, also einem physischen Produkt. Muss man das sagen, du kannst auch in Österreich als Startup reüssieren im Jahr 2020, das nicht irgendwas Digitales macht, sondern, das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt, was ist Relog? Es funktioniert so wie der gute alte Skilift-Kartenhalter. Sollte den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt sein. An einer ausziehbaren Schnur konnte man ja immer diese Skikarte, da kann man diese Skikarte dran haben, damit man die beim Lift hat, dass man die nicht verliert. Und genauso funktioniert dieses Ding auch, nur dass es mit deutlich schwereren Gegenständen funktioniert, zum Beispiel Smartphones, Actioncams oder auch Werkzeugen für Professionisten. Und insofern ist es natürlich gerade bei Leuten, die etwas extremere oder sagen wir mal aufwendigere Sportarten machen, Steilwandklettern und solche Geschichten, eine beliebte Sache, dieses Ding zu verwenden, und sehr gut angekommen, weil man halt dann doch nicht will, wenn man gerade in 50 Meter Höhe an der Steilwand raufklettert, dass einem das Smartphone aus der Tasche fällt. Mhm. Man möchte es aber vielleicht trotzdem griffbereit haben, um von dort ein schönes Foto zu machen. Das ist sozusagen der Pain, den Relog löst. Und ja, Outdoor-Aktivitäten sind ja auch im Corona-Jahr durchaus beliebt und das schlägt sich dort auch in den Verkaufszahlen nieder. Das läuft gut und 2-Minuten-2-Millionen, die Sendung wurde im Mai ausgestrahlt, hat da seinen Beitrag dazu geleistet.
Es war eigentlich dann auch ein gutes Teil, weil das, da waren wir schon am Ende des ersten Lockdown, aber den Leuten war klar, okay, ich werde wahrscheinlich viel Outdoor-Aktivitäten haben.
Davon gehe ich aus, gerade, ja, ich glaube Mitte Mai war das, ist ja genau so die Zeit gewesen, wo die Öffnung schon wieder da war und vor allem Outdoor-Aktivitäten dann natürlich zusätzlich mit dem Wetter, das gerade schön wurde, ganz sicher gerade besonders gut gegangen sind.
Ist natürlich total geil, dass du dann in der Steilklippe hängst und dann sagst, jetzt mache ich mal ein Selfie. Also, aber gut.
Das ist ich persönlich, für mich ist das nichts, das also Steilklippe hängen, aber ich könnte mir doch auch für mich andere Use Cases vorstellen, wo so ein Gerät gar nicht schlecht wäre.
Ja, und wie du sagst, auch so im B2B-Bereich wahrscheinlich, ne? Also so, wenn du so im
ja, bisschen, ist, ja. Ist auch so, sie haben im B2B-Bereich durchaus Partner oder nicht unbedingt B2B, aber Institutionen, zum Beispiel Feuerwehrverbände, die das nutzen. Ne?
Ja, und kommen wir zum dritten Thema, weil unsere Zeit schon wieder davon schreitet, aber wir sind wieder so gut unterwegs. Wir haben ja immer dieses Ziel, dass wir das in 15 Minuten schaffen und wir müssen uns immer zusammenreißen, aber wir schaffen das. Gestern am Dienstag ist ein KI-Marktplatz gestartet. Was kannst du uns dazu erzählen?
So ist genau, KI-Marktplatz könnte ja jetzt jeder daherkommen. Es war aber nicht irgendwer, sondern es war die Frau Bundesministerin Margarete Schramböck und vor allem das AWS. es kommt oder ist, kommt nicht, sondern ist schon da, ein KI-Marktplatz über die Plattform AWS Connect, die ja die ganzen Vernetzungsaktivitäten vom AMS sammelt. Dort können Anbieter von KI-Lösungen und Nachfrager zusammenfinden. Das Ganze wurde präsentiert bei einem Pressetermin eben mit der Margarete Schramböck, dem Bernhard Sagmeister, also AWS-Chef, und unserem Kolumnisten Mick Hirsprich, der ja KI-Spezialist ist, und Clemens Wasner, Co-Founder von AI Austria. Und ich habe das zusammen ein bisschen erklärt, worum es da geht. Jetzt zum Start sind 50 Anbieter von KI-Lösungen auf der Plattform. Zusätzlich, und das ist Ihnen besonders wichtig, gibt es dort einen Pool für Daten, die man nutzen kann, um seine KI zu trainieren. Also es gibt jetzt schon tausende Datensätze, die jetzt zu Beginn zur Verfügung stehen. Und natürlich soll, ganz wie es halt bei einem Marktplatz ist, sehr viel weitere Datensätze beigesteuert werden von Leuten, die das Ganze nutzen. Hier sagt zum Beispiel der Mick Hirsprich, es geht darum, hier für die Unternehmen Kooperation zu lernen. Das heißt, sie sollen lernen, dass sie selbst davon profitieren können, Datensätze herzugeben, und um sicherzugehen, dass das Ganze dann auch DSGVO etc. konform ist, sind auch an Bord Spezialisten für Datensynthetisierung bzw. Datenanonymisierung, die dann auch sicher gehen, dass die Daten entsprechend nutzbar sind, auch rechtskonform. Ja, der Clemens Wasner hat bei der Präsentation gesagt, er sieht allein aus den Anfragen, die bei Ihnen bei AI Austria täglich so eintrudeln, dass es einen enormen Need dafür gibt. Die Leute fragen, wo kann ich dieses Problem lösen lassen, also wer kann mir hier helfen, und auch wo finde ich die Daten, und sagt, das ist jetzt eigentlich mit diesem KI-Marktplatz gelöst. Also da mal schaut die Sache eigentlich sehr vielversprechend aus für die heimischen KI-Startups, dass sie hierüber neue Kunden finden können. Und genau, Bernhard Sagmeister sagt, es steht im Zentrum die Vernetzung und man adressiert damit sehr stark KMU. Da habe ich ihn dann gefragt, oder beziehungsweise habe ich in die Runde gefragt, ja, wie wollt ihr denn die KMU dazu bringen, dass sie jetzt auch tatsächlich KI-Lösungen über diesen Marktplatz nutzen, dass sie sich das tatsächlich holen, weil da kann man ja attestieren eine gewisse Innovationsträgheit, die immer wieder bei Studien rauskommt. Da habe ich jetzt sowohl von ihm als auch von der Margarete Schramböck noch keine besonders befriedigende Antwort bekommen, muss ich dazu sagen. Ja. Also sie haben gesagt, ja, also gehen jetzt über alle ihre Kanäle, es wird über alle möglichen Wege kommuniziert, Newsletter etc. etc. Ich bin also gespannt, ob das dann tatsächlich so angenommen wird. Ich glaube aber, fürs Erste wird es auf jeden Fall eine Plattform sein, wo zumindest die bereits affinen Unternehmen, die typischen First Mover, sehr schnell Lösungen finden können. Und da hat auch der Mick Hirsprich wieder betont, das Problem ist ja oft, dass die KI-Unternehmen sich sehr schwer tun, den Kunden den Use Case eigentlich zu erklären, also wirklich zu zeigen, warum brauchst du meine Lösung. Und dort im Marktplatz wird das halt wirklich aus Anwendersicht beschrieben. Das heißt, es sollte eigentlich sehr leicht und schnell erkennbar sein, wofür kann ich das tatsächlich verwenden.
Das ist eigentlich cool. Also es gibt so One-Liner quasi, oder wie, dass ich dann irgendwie als KMU sagen kann, ah, das löst mein Problem, oder so kurze Absätze.
Genau, also es gibt kurze Erklärungen, wo du anschauen kannst, wofür das Ding eigentlich gut ist, und die sollen, ich muss dazugeben, dass ich mir noch nicht im Detail angeschaut habe im Marktplatz, aber die sollen so aufgebaut sein, dass man sich eben wirklich auskennt und wirklich weiß, okay, das ist eine Lösung, die könnte für mich spannend sein, die könnte ich verwenden.
Und die Daten, das finde ich ja super spannend, weil das ist ja irgendwie, da kann ich ja auch als KI-Startup jetzt hingehen und sagen, hey, da gibt es irgendwie wieder Datensätze, die ich verwenden kann.
So ist es, genau. Also von diesen,
die sind dann, ist das Open Data Public, also Governmental Open Data, oder kommt das wieder von Corporates, oder stellen das die Startups auch selber zur Verfügung? Gibt es da einen Ansatz?
Genau, also jetzt zum Start, diese Datensätze sind quasi zur Verfügung gestellt worden, sie sind einmal zusammengesammelt worden und die können jetzt genutzt werden, aber natürlich eben, es ist ein Marktplatz und es geht natürlich darum, dass auch andere Leute auf diesen Marktplatz Daten beisteuern können und zur Verfügung stellen können.
Cool, das heißt, es wird eigentlich so eine Mischung zwischen KI-Marktplatz und Open-Data-Portal, aber für auf KI ausgerichtet ein bisschen.
Ja, nicht nur Open, also wie gesagt Marktplatz. Also ich muss in diesem Zusammenhang schon zugeben, dass ich mit den Details noch nicht vertraut bin, wie dann Verrechnung oder sowas funktioniert. Aber natürlich kannst du dort auch, wenn du einen schönen Datensatz hast, wahrscheinlich, wenn das Ganze DSGVO-konform etc. abwickelst, dann auch damit Geld verdienen.
Was wieder spannend ist, wir kommen jetzt irgendwie in die vierte Geschichte rein, kurz angeteasert, die wir am Montag hatten. Team Echo haben eine Auswertung aus 5 Jahren Team Echo gemacht und die hatten 1,5 Millionen Feedbacks von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Könnte man auch irgendwie ihnen vielleicht nahelegen, hey, könnt ihr eure Daten, weil die sind ja auch anonym. Wären zum Beispiel auch interessant, um eine Manager-KI zu trainieren.
Genau, also ich glaube, die Anwendungsfälle sind unglaublich. Das hat die Margarete Schramburg heute auch betont. Ein Algorithmus ist nichts ohne die Daten, mit denen er trainieren kann. Deswegen ist ihnen das ja so wichtig, dass diese Datenkomponente ein entscheidender Bestandteil des Marktplatzes ist. Und sie sind da wirklich erpicht darauf, da möglichst viele Datensätze dazu zu bekommen und das möglichst groß auszubauen. Und sie sagen, es ist jetzt Angabe ohne Gewähr, es sei der größte funktionelle KI-Marktplatz Europas, jetzt schon zum Launch.
Okay. Schauen wir mal, wie die Sache sich entwickelt. Dominik, wir sind auch schon wieder, wir sind, glaube ich, so knapp über der Zeit. Danke für dir fürs Gespräch. Das war jetzt irgendwie, waren 3 knackige Themen. Ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt. Euch, liebe Community, Dankeschön fürs Zuhören. Wir verabschieden uns für heute und übergeben an die freundliche Dame vom Abspann. Bis nächste Woche. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.